Sei Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, unserem Bruder und unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, mit Heilung haben wir es ja hier in der Andreasgemeinde. Sie haben das ganz bestimmt mitbekommen, die koreanische Gemeinde, der wir seit vielen Monaten Gastrecht gewähren, die bei uns sonntagnachmittags ihre Gottesdienste feiert. Die Community oder die Church of Great Faith heißen sie, glaube ich. Die hat hier einmal vor gar nicht langer Zeit eine Heilungskonferenz veranstaltet und dazu eine Werbung im Eschborner Stadtspiegel geschaltet, in der Eindruck erweckt wurde, als würden hier ganz wundersame Dinge passieren. Als könnten amputierte Beine nachwachsen, als könnten abgenommene Brüste nachwachsen. Das hat hier in der Stadt, in Eschborn und Niederhöchstadt, für große Aufregung gesorgt, auch in den politischen Parteien, auch in der Stadtverordnetenversammlung, wurde viel darüber gerungen und diskutiert, kann man solche Leute eigentlich ernst nehmen? Muss man denen nicht eigentlich noch ihre Gelder streichen, wenn sie so ein Humbug bei sich dulden? Aber ganz ehrlich, ist das wirklich völliger Humbug? Oder wie können wir uns als Christinnen und Christen dazu verhalten, was diese Gemeinschaft des großen Glaubens bei ihren Heilungsgottesdiensten in ihrer Heilungskonferenz da angepriesen hat? Ich glaube, wir sind uns da alle einig, wir spüren so etwas wie ein Unbehagen in unseren Herzen, wenn jemand behauptet, du musst einfach nur beten und Gott macht dich wieder gesund. Und zwar über das Maß der Schulmedizin weit hinaus. Du musst einfach nur vertrauen und glauben und auf einmal wird dein Krebs geheilt, auf einmal wachsen dir amputierte Glieder wieder nach, auf einmal ist alles wieder in Ordnung. Auch wenn dein Glaube noch so groß ist, spürst du, dass da etwas nicht stimmt. Und auf der anderen Seite, wenn wir in die Bibel gucken, dann redet die Bibel eine ganz klare Sprache an dieser Stelle. Es ist nicht so, dass Jesus sich zurückgehalten hätte mit dem Heilen und es ist auch nicht so, dass er das für sich alleine praktiziert hätte, sondern auch seinen Jüngern sagt er ganz klar, geht hinaus und macht die Menschen heil, macht sie gesund. Wenn euer Glaube auch nur so klein ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Und wer das kann, für den sollte es doch ein leichtes sein, ein Bein wieder nachwachsen zu lassen. Oder sagen wir wenigstens mal, Migräne zu heilen oder Depression oder eine Sucht nach Schokolade oder Alkohol oder Arbeit oder was auch immer. Das muss doch gehen. In der Bibel funktioniert das irgendwie. Und gerade dann, wenn wir die Bibel ernst nehmen wollen mit dem, was sie sagt und nicht gleich versuchen, alles zu entmythologisieren und zu erklären und zu deuten, naja, das ist eben vor 2000 Jahren so die Sicht der Dinge auf die Welt gewesen, das muss man alles kontextuell betrachten. Nein, wenn wir das mal ernst nehmen und davon ausgehen, dass die Autorinnen und Autoren, wahrscheinlich kann man hier das Fernbedienung weglassen, also dass die Autoren der Bibel tatsächlich der Überzeugung waren, da ist etwas passiert, wo Menschen Jesus begegnet sind, dann müssen wir auch darüber nachdenken, ob es mit dieser Heilung nicht tatsächlich etwas auf sich hat. Dann müssen wir vor allem darüber nachdenken, inwiefern auch heute Heilung noch geschehen kann. Also, ich hatte es gesagt, die Bibel ist sich da völlig einig. Selbstverständlich geschieht Heilung, da wo Menschen Gott nachkommen, da wo Menschen seinem Sohn Jesus nachkommen. Man kann es sozusagen als den Beruf Jesu bezeichnen, Menschen zu heilen, und zwar auf die unterschiedlichste Art und Weise. So wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, allein durch das Wort. Er spricht zu dem Gelähmten, der auf der Matte lag, der von seinen vier Freunden gebracht wurde, steh auf und geh nach Haus. Und das macht er, nachdem er ihm vorher die Sünden vergeben hat. Vielleicht ist das schon ein Hinweis darauf, wie Heilung funktioniert im Verständnis des Neuen Testamentes. Aber nicht nur durch das Wort heilt Jesus, manchmal spuckt er auch auf die Erde und rührt einen Brei an mit dem Staub, der liegt, und schmiert ihm den Kranken, den Blinden auf die Augen. Et voilà, auf einmal kann der wieder sehen. Schwach am Anfang, aber es wird immer besser. Oder diese eine wundersame Geschichte, wo davon die Rede ist, dass ein Mann, der taub ist, zu ihm kommt und Jesus lässt seinen Speichel auf dessen Mund tropfen und steckt ihm die Finger in die Ohren und auf einmal kann der Taube wieder hören. Mein Gott, Medizin. Vor 2000 Jahren kann so spannend sein. Ich weiß nicht, wer von euch das mal ausprobiert hat, einen Tauben auf diese Weise zu heilen. Ich befürchte, dass es nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Aber bei Jesus hat es funktioniert. Und auf der anderen Seite eben unsere heutige Gesellschaft, die skeptisch ist gegenüber Wundern, die skeptisch ist gegenüber dem, was sozusagen nicht der empirischen Wissenschaft entspricht. die skeptisch ist gegenüber allem, was sich nicht wiederholen lässt. Das ist es ja, was Wissenschaft kennzeichnet. Vorgänge, die sich reproduzieren lassen, die sich wiederholen lassen. Wenn ein Stein nach unten fällt und ich wiederhole das morgen, dann fällt er wieder nach unten. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass es sich um ein wissenschaftliches Gesetz handelt. Wenn ich einem erkälteten Menschen Aspirin gebe und einem Hypostat, dann wird er über die Zeit gesund. Ich kann davon ausgehen, dass es Medizin wirkt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und wie ist das mit Gebet? Hilft das auch? Macht es Sinn, sich an Gott zu wenden? Kann man das irgendwie in Studien nachweisen, wissenschaftlich nachweisen, dass das Gebet irgendetwas bewirkt? Man kann es und man kann es zugleich auch zum Gegenteil verwenden. Es gibt zwei Studien, die ich gelesen habe. Die eine Studie redet davon, dass es eine große Gruppe amerikanischer Christinnen und Christen gab, die mit ihren Krankheiten teilnahmen an der Studie. Und für die eine Hälfte wurde intensiv gebetet um Heilung, für die andere Hälfte nicht. Die Probanden selbst wussten nicht, ob für sie gebetet wird oder nicht. Und dann stellte sich, so zumindest die Studie, dann stellte sich am Ende heraus, ja, diejenigen, für die gebetet wurde, die sind schneller gesund geworden als diejenigen, für die nicht gebetet. Ich weiß nicht, wie repräsentativ diese Studie ist, jedenfalls wird sie kolportiert. Eine andere Studie dagegen, die schon aus dem 18. Jahrhundert stammt, spricht eine ganz andere Sprache. Da kam ein kluger Mann auf die Idee, ich will mal testen, ich will mal untersuchen, ob es funktioniert, Gebet für Kranke, und hat sich überlegt, wen gibt es, für den Tag für Tag Millionen von Menschen beten, und wenn ich die Person gefunden habe, dann müsste sich doch zeigen lassen, dass die wirklich gesünder sind als andere. Er hat sich das britische Königshaus, den britischen König ausgesucht, denn jeden Tag wird millionenfach für König, für Königin gebetet. God save the king, God bless the queen. Seine ernüchternde Feststellung, auch wenn tagtäglich Millionen Leute für den britischen König beten, dann ist er deshalb nicht gesünder als andere. So diese Studie aus dem 18. Jahrhundert. Also zwei widersprüchliche Aussagen, was die Chancen angeht, durch Gebet heil zu werden. Lassen wir das mal auf sich beruhen. Wir haben festgestellt, auf der einen Seite sagt die Bibel ganz klar, ja, es gibt Heilung durch Gebet. Auf der anderen Seite sind wir in unserer Gesellschaft skeptisch und wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht. Aber das Entscheidende ist, derjenige oder diejenige, die Heilung erlebt durch Gebet, aus der eigenen Perspektive, hat sozusagen ein Erste-Person-Primat. Wer das für sich erlebt, kann behaupten, es ist doch an mir wahr geworden. Ich habe es doch real erlebt. Du kannst doch nicht hergehen und jemandem absprechen und sagen, du bist gar nicht gesund geworden. Natürlich ist jemand gesund geworden. Und du kannst auch nicht hingehen und ihm sagen, du bist nicht durchs Gebet gesund geworden. Wenn das für diese Person so ist, und es gibt zahllose Leute, die von sich behaupten, ja, ich habe gebetet und bin gesund geworden. Wenn das für die Menschen so ist, dann können wir ihnen das doch nicht absprechen. Das heißt, Heilung geschieht, davon berichten Menschen immer wieder. Und ich bin mir sicher, aus unserem Kreis können einige etwas erzählen über Heilung. Und vor allem, selbst wenn man mal von diesen persönlichen Erzählungen absieht, geschieht Heilung viel, viel öfter, als dass es nicht der Fall ist. Wie oft habe ich schon gebetet, dass unserer kleinen Tochter Helene nichts passiert, die jetzt, wo wir gerade frisch umgezogen sind, ein Hochbett hat, aus dem man so wunderbar runterfallen kann. Wie oft bin ich nachts jetzt aufgewacht, mehrmals pro Nacht, und habe gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich passiert ihr nichts. Es ist ihr nichts passiert. Wie viele Gebetserhörungen waren das eigentlich? Wenn man das mal zusammenzählt, wie oft Heilung geschieht, und jeder von Ihnen, jeder von euch wird seine eigenen Beispiele da eintragen können. Wenn wir mal alle diese Augenblicke zusammenfassen, wo wir denken, um Gottes Willen, bitte hilf. Und am Ende passiert tatsächlich nichts Schlimmes, wenn wir in diesem Moment davon ausgehen, dass es wirklich etwas mit Gott zu tun hat, dann müssen wir nüchtern feststellen, auf einer ganz objektiven Ebene, dass Heilung und Bewahrung und Rettung viel, viel öfter geschieht, als dass es nicht der Fall ist. So oder so. Beten und heil werden, beten und Bewahrung erfahren, darüber gibt es einen Text, der die Grundlage der heutigen Predigt sein soll, aus dem 5. Kapitel des Jakobusbriefes, die Verse 13 bis 16, die ich nun lesen möchte. Dort heißt es über das Gebet für die Kranken: Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes? Der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Denn des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir sollen, so stellt uns der Text vor, wir sollen beten, was das Zeug hält. Wir sollen mit unserem Mund ganz nah an Gottes Ohr sein, und zwar immer und in allen Lebenslagen. Wenn du leidest, dann bete. Wenn du guten Mutes bist, dann bete auch, und zwar indem du Psalmen singst. Und wenn du krank bist, dann rufe die Ältesten der Gemeinde, den Kirchenvorstand zu dir, dass sie über dir beten und dich salben mit Öl im Namen Gottes des Herrn. In allen Lagen sollen wir beten. Unser Mund soll ganz nah an Gottes Ohr sein. Und ich finde, es ist bemerkenswert, dass hier von Psalmen singen die Rede ist. Psalmen singen, wenn wir mal in das Buch der Psalmen gucken, was zu der Zeit, als die Texte des Neuen Testaments geschrieben wurden, noch nicht so einheitlich existiert hat wie heute. Aber trotzdem, wenn wir mal reingucken, dann finden wir im Buch der Psalmen großartige Loblieder und wir finden verzweifelte Hilferufe. Wir finden Texte voller Vertrauen, in denen jemand sagt, ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, du bist ja bei mir. Und auf der anderen Seite finden wir auch wieder Texte, in denen Menschen klagen, Herr, hilf mir doch. In denen Gott beschworen wird, in dem die Beter sagen, Gott, du hast doch versprochen, dass du für uns da bist, jetzt halte dich bitte auch daran. Texte der größten Klage und Texte des größten Vertrauens. Und wenn es hier heißt, du sollst Psalmen singen, dann umfasst das, davon bin ich überzeugt, dieses ganze Spektrum. Dann geht es nicht darum, immer nur fröhlich zu sein, unseren Happy Worship, wozu wir so gerne neigen, sondern dann geht es darum, alles, und zwar wirklich alles das vor Gott zu bringen, was uns in der Tiefe unseres Herzens bewegt. Unsere Freude, unseren Dank, unsere Klage, unsere Verzweiflung, unser Gefühl der Gottverlassenheit. Es gehört alles das vor Gott. Und Jesus selbst, das wissen Sie, macht es uns vor. Als er am Kreuz hängt, dann spricht er diese Worte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der nimmt kein Blatt vor den Mund in diesem Moment. Der drückt aus, was ihn in der tiefsten Tiefe seines Herzens bewegt. Der tut nicht freundlich und fröhlich und ja, Gott wird schon richten, sondern der bringt auch seine ganze Klage vor den Herrn des Universums. Mit unserem Mund sollen wir ganz nah an Gottes Ohr sein. Und das ganz ohne Medizin. Ich glaube, es wäre abkürzt, wenn wir diesen Text so lesen, dass wir auf die Schulmedizin grundsätzlich verzichten sollten, dass wir nur beten müssen und dann wird schon wieder alles gut. Im Gegenteil, in dem Text ist etwas versteckt, was man erst dechiffrieren muss, 2000 Jahre nachdem er geschrieben wurde. Da heißt es, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl. Dieses Öl ist so etwas wie ein Wort, das stellvertretend für die Medizin in der Antike überhaupt steht. Fast alles, was medizinisch vor sich ging, wurde mit Öl verbunden. Und insofern heißt, Salben mit Öl, die sollen gucken, dass sie die eigene Medizin für dich finden. Die sollen eben beides machen. Sie sollen für dich beten und sie sollen die Medikamente mitbringen. Beten und salben mit Öl im Namen des Herrn. Darum geht es. Dieses Salben und das Beten, die Medizin und der Glauben, das Vertrauen, die gehören zusammen. Sie ergänzen einander, genauso wie wir glauben und überzeugt sind, dass Leib und Seele zusammengehören. So wie es eine Leibsorge gibt, gibt es auch eine Seelsorge. Und wer das eine vom anderen trennt, der wird dem ganzen Menschen letztlich nicht gerecht. Und er wird auch dem nicht gerecht, was mit Heilung gemeint ist im Neuen Testament. Wenn wir Heilung so betrachten und verstehen, dass sich um den Leib gesorgt werden soll, aber zugleich auch um die Seele, dann wird unser Blick auch in einer ganz anderen Art und Weise offen für das, was Heilung tatsächlich bedeuten kann. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen haben schon für Kranke gebetet, haben gebetet, wenn sie selbst von Krankheit und Leid betroffen waren und haben dann manchmal auch gemerkt, es funktioniert einfach nicht. Es kommt nichts an. Dieser Gott, auf den ich vertraue, den ich so ernstlich und intensiv anrufe, der scheint sich nicht zu rühren. Und ich möchte deshalb, weil es da keine objektiven Antworten auf die Frage nach Heil und Heilung gibt, deshalb, weil man nicht von Funktionieren reden kann, weil man keine Gebrauchsanweisung geben kann, deshalb möchte ich meine Geschichte an dieser Stelle erzählen, mein Erleben mit dem Gebet um Heil und Heilung, und dass ich jeder von euch und Ihnen eintragen mag. Vor 5,5 Jahren habe ich beim Telefonanruf die schockierende Nachricht bekommen, dass mein Vater an Krebs erkrankt ist, gerade mal 62 Jahre. Ich war da mitten in meinem Examen, es war der denkbar ungeeignete Zeitpunkt, aber welcher Zeitpunkt ist schon geeignet für sowas? Ab diesem Telefonanruf habe ich gebetet und gerungen und gefleht und Gott angebettelt und gesagt, bitte, mach ihn wieder gesund. Ich vertraue dir, ich glaube, dass du das kannst. Du bist der Herr des Universums. Wenn du Sterne, wenn du den Himmel erschaffen kannst, wenn du uns Menschen erschaffen kannst und begleitest, dann wirst du doch wohl auch diesen Krebs besiegen können. Ich weiß, dass viele andere mit mir gebetet und gerungen haben. Nach 9,5 Wochen ging der Kampf und am Ende hat mein Vater diesen Kampf verloren. Er ist gestorben, trotz all des intensiven Gebetes. Ich habe ihn immer wieder besucht, in Potsdam, in der Klinik, in der war, bin ich jedes Wochenende hingefahren und war auch an seinem letzten Tag bei ihm. Ich habe bei ihm gesessen und seine Hand gehalten, 5 Stunden lang. Einfach nur bei ihm gesessen und seine Hand gehalten. Dabei war das Verhältnis zwischen uns nie besonders gut gewesen. Wir hatten einfach nichts miteinander zu reden. Ein Mann, dessen eigener Vater im Krieg gewesen ist, der 5 Jahre lang aufgewachsen ist, bis zu seinem 5. Lebensjahr den eigenen Vater überhaupt nicht kannte, wie sollte der auch eine Vaterfigur sein, wie ich es mir gewünscht hätte? Wie hätten wir denn ein positives Verhältnis zueinander entwickeln können, eins, das von Liebe und Vertrauen geprägt ist? An diesem letzten Tag habe ich mich, als ich mich von ihm verabschieden wollte, an sein Bett gestellt. Und dieser Mann konnte nichts mehr sagen, hat auf nichts mehr reagiert. Keine Ansprache hat irgendeine Wirkung bei ihm gezeigt. Er lag nur noch da und lag im Sterben. Und ich sagte, mein Lieber, du bist ein guter Papa gewesen. Ich liebe dich. Er sagte, ja. Der sonst kein Wort von sich geben konnte, sagte in diesem Augenblick ja. Und da ist etwas heil geworden. Ich, der ich niemals diese Worte über Leben gebracht habe, konnte in dem Moment des Sterbens endlich sagen, ich liebe dich. Da ist etwas heil geworden, was ich so überhaupt nicht in mir gehabt habe. Er ist gestorben mit seinem Leib, aber ich habe das Gefühl, dass in unseren Seelen ganz, ganz viel heil geworden ist, dass Heilung geschehen ist, auf eine völlig andere Weise, aber nichtsdestotrotz, Heilung ist geschehen. Gott sagt immer wieder, ich bin der Arzt, und es ist ein Arzt, der den Leib gesund macht und die Seele. Wir wollen mit unserem Mund an Gottes Ohr bleiben, in allen Dingen, in unserer Freude, unserem Dank, unserer Klage, unserer Verzweiflung. Und diese Kraft des göttlichen Arztes in unserem Leben und in unserem Sterben zu erfahren. So bewahre uns der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft. In Christus Jesus. Amen.